Es ist Freitag, der 8. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und eine Vanessa aus Santa Barbara hat mir eine Instagram-Message geschickt und geschrieben, mehr Jasmin Embarek-Content bitte. Und da liefern wir doch direkt. Sie ist nämlich da, Jasmin Embarek. Herzlichen Glückwunsch zum Frauentag.
Hi, danke schön und Galligrü an Vanessa.
Ja, und wir grüßen natürlich erstmal zunächst einmal an dem heutigen Frauentag. Da gratulieren wir Schweden zur NATO-Mitgliedschaft als 32. Land. Da muss man, glaube ich, sagen, dieser Tage können wir nur wirklich jedes Land gebrauchen, das Lust hat mitzumachen. Kommt uns gelegen. Und für dich als Popkultur-Nerdess, Britney Spears Hit Baby One More Time ist 25 Jahre alt, damit also genauso alt wie du. Was bedeutet das für dich?
Ich finde das geil. Das ist für mich, meine Mutter verbindet das auch miteinander immer, dieses Song und diese Ära. Und ich bin ja auch wahnsinniger Britney-Fan. Und jetzt, wo Justin Timberlakes neues Album floppt und Britney wieder ganz oben schwebt, hoffe ich, dass alle diesen Song mehr streamen als neues Single von Justin Timberlake und den Frauentag zum Britney-Tag machen.
Okay, sehr gut. Ja, ich muss der guten Ordnung halber sagen, ich hasse das Övre von Britney Spears, wirklich gar nicht meine Musik. Immer wenn ich Christina Aguilera lobe, dann fliegen bei uns die Schlappen durch die Bude, weil es sich natürlich ganz eindeutig auf die Dirty Era bezieht und was das also auch für optische Implikationen hat, kann sich jeder denken. Also ich ziehe meine Aktien da raus. Das Album von Justin Timberlake so floppt, das war mir gar nicht bewusst, das wusste ich nicht. Hat aber wahrscheinlich auch ein bisschen was mit der Autobiografie von Britney zu tun, oder?
Ja, voll. Das, ich glaube, da haben die Fans und auch auf Twitter, wenn man immer wieder so Tweets von ihm sieht und Single-Ankündigungen oder wenn er bei Kim ist oder so mit seinen Sachen und Leute sind so buh und gucken das nicht und die Streams auf Spotify sind auch sehr, sehr schlecht für Timberlake-Verhältnisse, deswegen, also es funktioniert ja doch, Outcallen kann man ja sagen, Cancel Culture hat an der Stelle gewirkt, Glückwunsch Britney.
Ja, stimmt.
Der Trick der Woche.
Wir bleiben im musikalischen Bereich, allerdings eher so also unten oder hinten rum. Filmmusik verfolgt Harrison Ford selbst bei der Darmspiegelung. Das schreibt NTV. Er kann seiner eigenen Kinogeschichte nicht entfliehen. Er hatte Variety, dem US-Branchenmagazin, erzählt, dass die Musik von John Williams, die legendäre Filmmusik, sogar gespielt wird, wenn er eine Darmspiegelung hat. Also man muss sich das vorstellen, da liegt der gute Harrison Ford mit seinen 81 bei der Darmspiegelung und aus den Lautsprechern des Operationssaals kommt da also so, es ist so irgendwie, als würde man die Sonde direkt in den Tempel des Todes bei Indiana Jones einführen. Also das ist, also so habe ich es also auch noch nicht, also das ist, war mir neu, dass das so
aber funktioniert. Aber pusht das nicht das Ego? Also wenn man dann da so liegt, ich meine erstmal Hut ab, dass er die Darmspiegelung gemacht hat, regelmäßig um seine Gesundheit sorgt, muss man an der Stelle sagen. Ja. Aber denkt man nicht dann so, ach, eigentlich habe ich es ja auch geschafft, ne? Ich kann ja ein bisschen stolz auf mich sein, weil jetzt alle Ärzte mich darum eigentlich denken, ach ja, das ist ja der, ne, weißt du ja. Und der sitzt jetzt hier und er ist auch einer von uns hier mit Darmspiegelung. Das ist ja irgendwie auch wieder schön.
Das ist schon richtig, aber es ist natürlich andererseits, also ich meine, wenn da so laut die Musik ertönt, man kneift ja vielleicht vor Schreck auch die Arschbacken zusammen und knipst dann einfach die Sonde ab. Und was bedeutet das auch für andere Musiker, beziehungsweise dann auch Schauspieler? Dann liegt dann irgendwie, was weiß ich, Al Pacino und dann kommt plötzlich die Mandoline vom Paten und der Arzt macht noch so einen Gag, so irgendwie bei der Krebsvorsorge. Herr Pacino, Sie sind bald bei den Fischen. Und er denkt, oh nein, das hört gar nicht mehr auf.
Naja, ich frage mich auch so ein bisschen, also ich habe noch nie Musik gehört, außer beim Zahnarzt, als ich 6 war. Ich weiß nicht, ob das so ein neues Phänomen ist oder ob das so ein US-Ding ist, aber ich weiß nicht, ob du schon mal, als du irgendwie, als bei dir in diesem Loch irgendwas untersucht wurde, schon mal Musik gehört hast. Also das fände ich jetzt krass, ist mir noch nicht passiert.
Nein, mein Zahnarzt, liebe Grüße an Möhre, der guckt immer NTV, wenn ich da auf dem Behandlungsstuhl liege und dann, je nachdem, was er da macht, habe ich natürlich die Schnauze voll mit diesen ganzen Dingern da, ne? Dieses Schaumstoff oder so. Ich sehe halt dann aus wie so ein Teddybär, so komplett ausgestopft. Und aber Möhre dann, sag mal hier bei NTV, das ist ja auch ein Ding da, was mit dem Taurus und dem Abhören, sag mal. Und ich immer nur, und sag mal, der Söder da mit dem Abba da, wie der da tanzt. Sag mal, da, was sagst du? Der ist natürlich Rheinländer, ist klar. Ja. In Hamburg. Und also das macht die Konversation so ein bisschen unerquicklich, muss ich sagen. Also super Typ, toller Arzt, aber halt, also dann vielleicht doch lieber, vielleicht spielt er einfach demnächst die Musik vom Kölner Treff oder so. Damit ich mich da Gott.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Ehemann verlässt Frau. Und sie merkt es erst nach 10 Tagen. Meine Lieblingsmeldung dieser Woche. Der Fokus berichtet davon. Still und heimlich hat ein Mann seine Frau verlassen. Erst nach über einer Woche bemerkt sie sein Verschwinden. Ein Mann offenbart, dass er seine Frau verlassen hat und sie dessen Abwesenheit erst nach einer Woche gemerkt hat. Das berichtet er auf der Social Media Plattform Reddit. Also sie waren schon 8 Jahre lang zusammen. Ja, schon recht lang zusammen. Aber man merkte schon, dass diese Beziehung, nein, nicht mehr so richtig gut gelaufen ist. Als er zum Beispiel mit 29 im Koma lag, 2 Wochen, da kam er dann wieder zurück und da hat sie gesagt, ich penne jetzt im Gästezimmer, weil du so schnarchst. Da war schon, war so, was die Betreuung angeht, also verbesserungswürdig. Und dann hat er ihr jetzt zum Schluss, hat er ihr einen Brief geschrieben mit seinen Gründen, warum er sie verlässt und hat eine kleine Reise gemacht und erst nach, ich glaube es waren 10 Tage oder so, kam eine SMS von ihr, sag mal, ist das ein Scherz oder was? Ich finde hier gerade den Brief.
Naja, aber vor allen Dingen, also als sie ihm dann geschrieben hat, hat sie ihm anscheinend auch gesagt, dass sie eine Affäre hatte. Also sie hat das dann nochmal im Komm bitte zurück, dann erst confess, dass sie eine Affäre hatte. Irgendwie ist da ganz, ganz viel schiefgelaufen. Aber schön, dass er standhaft geblieben ist.
Ja, ja.
Und also ist ja auch ein bisschen krasser Tritt fürs Ego, wenn das ja erst nach 10 Tagen bemerkt wird. Dann merkst du dann aber so richtig, wie wichtig du warst in irgendjemandes Leben, ne?
Ja, man fühlt sich in seiner Maßnahme durchaus bestätigt. Also wenn man das so nach 10 Tagen, wenn das eigene Fehl bemerkt wird, wobei ich glaube, es gibt derzeit auch prominente Beispiele, auf die wir vielleicht gleich noch eingehen, da könnte es eh nicht sein. Also Robert Habeck wird zu Hause wahrscheinlich derzeit, also er war ne, Müsli mit Wasser, das wissen wir. Ich meine, ihn sieht man wenigstens ab und zu in der Tagesschau. Da kann die Frau gucken, ach, da ist er gerade. Ne? Das hilft natürlich. Das hilft, aber ansonsten, das ist ja auch eine Form des Quiet Quitting, muss man sagen.
Ja, aber vor allen Dingen, also honestly, wäre ich aus dem Koma gekommen und mein Partner oder mein Mann würde mich ins Gästezimmer schicken, hätte ich mich auch schon längst getrennt. Also ich glaube, da war auch so ein bisschen die Schwierigkeit loszulassen seitens des Mannes. Aber schön, dass er das jetzt wirklich geschafft hat.
Ja, ist klasse. Wir hoffen, er wird nicht rückfällig und es gibt ja, und jetzt kommt wirklich die Florian Silberheisen Moderationsschule. Es gibt so viele tolle Frauen auf der Welt. Sie sind sogar die Hälfte.
Gewinner des Tages.
Ja, beziehungsweise Gewinnerinnen, das sind die Frauen, denn sie haben heute ihren eigenen Tag, den International Women's Day, also der Internationale Frauentag in Berlin, da wo man für Arbeitsverweigerung sehr empfänglich ist, hat man gesagt, das kommt uns sehr gelegen, da machen wir gleich einen Feiertag draus. Also auch liebe Grüße an Hannah Marahil, die kann sie heute nochmal hinlegen, das ist doch super. Ist es ein Zeitgeistphänomen, dass die Frauen ihren eigenen Tag haben, sich aber ansonsten, sag mal, Gender Pay Gap und wie sagt man so schön, Care-Arbeit, die Dinge in den letzten Jahren jetzt nicht maßgeblich geändert haben. Aber man sagt, jetzt beschwert euch nicht, ihr habt euren eigenen Tag.
Ja, also in Anbetracht, dass ich erst seit gestern sozusagen für mich selbst arbeite, ne? Bis zum 6. März arbeitet man ja als Frau so im Schnitt umsonst.
Ja.
Und ich finde jetzt einen Tag von 365 oder in diesem Jahr sogar 366, ich bin ja nicht so der Fan von Labels, aber der Frauentag ist für mich eh fernab davon ein schöner Tag, weil der beste Mann in meinem Leben geboren wurde an dem Tag, mein Bruder.
Ach.
Dementsprechend feiere ich einfach auch meinen Bruder, der nämlich heute 18 wird.
Ach, wow.
Das ist, guck mal, ich vergesse die Frauen schon, ich bin schon beiseite. Ich bin überhaupt nicht empfänglich für feministisches Gender-Gaga-Gelaber. Du bekennst mich doch.
Du klingst ja schon wie Söder oder Aiwanger. Aber natürlich mit einem positiven Twist. Nein, das ist toll. Da gratulieren wir deinem Bruder natürlich ganz herzlich. Nach allem, was ich weiß, im Grunde genommen ja ein Kölner Kultrapper und jetzt mit 18, also mit 18, da geht's jetzt nochmal richtig.
Ja, er mag auch
toll.
Frauen, das ist doch schon mal gut, ne?
Ja.
Also er ist auch nett zu Frauen, er war auch immer nett zu mir und meiner Mutter, das ist ja schon mal ein Achievement.
Ja.
Da hat er schon mal einen Meilenstein gesetzt, glaube ich, für die Frauenbewegung.
Es hilft. Ich bin selber ja auch in einem Frauenhaushalt groß geworden mit 3, teilweise 4 Generationen, in denen die Frauen das Sagen hatten. Da ist natürlich zwar zwischenzeitlich mein Vater, der natürlich immer noch da ist, rumgelaufen, aber er wurde so, also man hat ihn in dem Glauben gelassen, dass er unter ihnen so Bundeskanzler sei. Und dieses Prinzip funktioniert recht gut. Ich glaube, also seit Jahren hat er panische Angst vor meiner Mutter. Ich habe es gestern erst wieder beobachtet beim Heimatbesuch. Aber das ist, wir kommen zu anderen Themen.
Die Schlagzeile des Tages.
USA planen temporären Hafen für Hilfslieferungen nach Gaza, das berichtet NTV. Das US-Militär soll einen temporären Hafen an der Küste des Gazastreifens einrichten. So bekomme die notleidende Zivilbevölkerung Hilfe über den Seeweg, teilt Washington mit. Also Joe Biden setzt sich dahingehend ein. Und ich glaube, zunächst einmal kann man sagen, dass das gut und richtig ist. Also alles, was man für die Zivilbevölkerung in dieser Situation tun kann, um sie mit Hilfsmitteln und dem Nötigsten zu versorgen, das ist natürlich absolut vonnöten. Wir werden übrigens, kurze Side Note, wir haben im Kölner Treff heute Abend Sophie von der Tann, die Nahostkorrespondentin der ARD, zu Gast. Die kann sicherlich auch nochmal sehr eindrücklich von der Situation vor Ort berichten, so gut das eben möglich ist. Die andere Frage, ist es auch ein Kurs, der einzig und allein aus altruistischen Gründen sich speist oder hat es auch mit dem Wahlkampf zu tun und dem dringenden Bedarf von Genocide Joe, Abführungszeichen Ende, etwas für die Bevölkerung dort zu tun?
Ja, also ich glaube, dass der Druck diesmal irgendwie größer ist, weil ich glaube, pro-palästinensische Stimmen und auch die, die prinzipiell für die Zivilbevölkerung plädieren, lauter sind als sonst. Und ich glaube, dass da einfach ein Druck entsteht, den man nicht ignorieren kann. Und natürlich das Wählerpotenzial für Joe Biden bei den Demokraten in der migrantischen Community, gerade in der arabischsprachigen, ja, wahnsinnig groß ist. Also das hat auf jeden Fall einen Zusammenhang. Absolut. Aber ich glaube, mittlerweile sind die Bilder, die ja auch zugänglicher denn je sind von verhungernden Kindern, großen Familien, Frauen, schwangeren Frauen, ist einfach so omnipräsent und unignorierbar, dass, glaube ich, auch das Mitgefühl der meisten in der Gesellschaft relativ groß dafür ist. Also glaube ich, da werden auch noch einige Länder nachziehen. Ich meine, Macron hat ja auch dieses Video gepostet gestern mit diesem Flieger, der über den Gazastreifen und dann diese Hilfspakete so, man hat das Gefühl, Macron hat irgendwie die ganze Situation gerettet, so wie er das postet. Aber egal, es ist ja schön, dass Unterstützung und humanitäre Hilfeleistung irgendwie passiert, at least.
Gucken mal, wer da spricht.
Habeck will Anreize für längeres Arbeiten. Das zitiert die Wirtschaftswoche. In der Debatte um die Zukunft der Rente in Deutschland hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für mehr finanzielle Anreize für Menschen ausgesprochen, die im Rentenalter noch weiterarbeiten. So könnten die Arbeitslosen- und Rentenanteile des Arbeitgebers als zusätzliches Honorar ausgezahlt werden. Dann würde es sogar finanziell noch lohnender werden, länger zu arbeiten und alle hätten mehr davon. Ja, Robert Habeck ist gerade in den USA, er ist gerade in New York. Da werden wir vielleicht gleich auch noch kurz ein Wort drüber verlieren, nochmal im Detail. Die Rente, diese Woche ist man auch vor die Bürgerinnen und Bürger getreten, Robert Habeck, ich glaube Hubertus Heil war dabei, wenn ich mich nicht irre, war Lindner auch da am Start. Ja. Und natürlich ist die Rente sowohl für dich, da ist sie noch ein bisschen weiter weg, als für mich, da ist sie zumindest zeitlich näher dran, aber finanziell kommt wahrscheinlich für uns beide gleich wenig rum. Die rückt natürlich näher und es scheint immer klarer zu werden, dass das Prinzip Rente mit 63, mit 65, von mir aus auch mit 67 einfach nicht mehr aufgehen wird, weil der Anteil der Leistungsbeziehenden natürlich immer größer wird. Stichwort Babyboomer und folgende. Und ist das jetzt ein Anreiz, der A gut ist und B ausreicht?
Also ich würde es gar nicht als langfristige Wirkung auf die Rente sehen, weil ich rechne eh damit, dass ich gar keine Rente bekomme, um das mal ganz positiv hier darzulegen. Aber ich sehe es eher, also man kann Habeck jetzt kurz dafür hassen, dass man sich fühlt, okay, wo ist die sozialpolitische Ader hin? Aber das als Anreiz zu setzen, weil es einfach viele Menschen gibt, die sind einfach mit 67 noch topfit, können vielleicht nicht mehr in dem Beruf arbeiten, wo sie vorher drin waren, aber in irgendwelchen Berufen, wo sie auch anderen Menschen begegnen, wo man so ein bisschen dieses Generationengefälle aufarbeiten kann. Aber natürlich ist es auch finanziell eine halbe Notlösung, weil das Rentenpaket von Heil und Lindner ja nicht so gut angekommen ist, weil es erstens das Durchschnittsniveau der Rente auf 48% und nicht auf 53% gesetzt hat und die Aktienrente ja auch in diesen 10 Milliarden, die es bringen soll, ja erst ab 2035 hilft. Das heißt, die Babyboomer, die jetzt in Rente gehen, die sind vielleicht eh früher gefickt, als man es glaubt. Ja. Und da jetzt zu sagen, ey, komm mal, du kannst ja noch mal kurz arbeiten gehen. Ich versuche das jetzt positiv zu framen. Man muss ja auch mal Takes setzen gegen Habeck oder für Habeck, die man ja sonst nicht setzt.
Also ich weiß gar nicht, ob er seine sozialpolitische Ader da an dieser Stelle verloren hat. Denn er sagte ja auch, dass ein verändertes Renteneintrittsalter, darüber wird nicht debattiert. Also das sei politisch klar geregelt, werde nicht verändert. Es gibt ja auch Berufe, wo man kaputt ist nach vielen Jahren und da sollte man jetzt nicht einen Druck aufbauen, dass man länger arbeiten muss. Aber wo es eine Bereitschaft gäbe, solle sie nicht bestraft, sondern angeregt werden. An dieser Stelle kommt für gewöhnlich natürlich immer der Dachdecker, der dann mit 58, 63 nicht mehr kann. Das bleibt ja auch richtig, nur wenn es 8000 Menschen in einer Woche Talkshows zitiert haben, bleibt es da trotzdem wahr. Aber es gibt natürlich natürlich unglaublich viele Menschen, die in Berufen tätig sind, in denen sie durchaus in der Lage sind, über 63, 65, ja. 67 zu arbeiten. Das können sie auch mit 77 machen zur Not, da ist Expertise gefragt. Und wenn man ihnen einen Anreiz verschafft, das Ganze dann auch, und darum geht es ja in Deutschland ja unter anderem ja auch, wenn es darum geht, den Mindestlohn zu bekommen, wenn man einen Anreiz schafft für das Geld, was man bekommt, dann auch morgens aufzustehen, obwohl man theoretisch sich Wolfgang Kubicki auf einer Kreuzfahrt auf dem Podium anhören könnte, da muss es ja eh irgendwie hingehen. Also uns fehlen halt einfach die Leute.
Das ja, voll. Ja, ich glaube, man darf dabei nicht vergessen, dass erstens die, die vielleicht auch wirklich nicht mehr arbeiten können, weil sie krank sind oder sonst was, weil rein in dieser, wenn wir gesellschaftlich darüber sprechen, konnotiert man diese Leute wieder mit Faulheit und mit irgendwie, die müssen wir bezahlen und durchfüttern. Ich finde, dieses Narrativ sollte man dann nicht stützen. Das werden halt dann let's be honest, das werden Leute sein, die vielleicht eh weitergearbeitet hätten und Christian Lindner ganz toll finden, weil sie irgendwelche Unternehmen oder Sachen aufgebaut haben, wo sie auch nicht körperlich schwer arbeiten müssen. Es tut mir leid, ich bringe den Dachdecker, aber der Dachdecker ist ja nun mal da.
Er ist ja auch wahr.
Man muss ihn ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwie in so ein, keine Ahnung, in der Gastro einsetzen, weil Leute nicht bedienen und man das Gefühl, oh, hier kommen Leute zusammen, die haben sich noch nie zusammen gesehen. Deswegen, ich wollte Habeck jetzt nicht seine sozialpolitische Ader absprechen, aber man könnte natürlich auch sagen, für einen Grünen in dieser Lage wirkt dieser Vorschlag so ein bisschen versöhnend, so, da haben wir uns echt, wir wollen doch irgendwie was konstruktiv retten, aber, ne, so. Deswegen.
Ja, sie sollten sich was einfallen lassen. Ich musste natürlich, als du mit Markus am Mittwoch über die kapitalgedeckte Rente gesprochen hast, dass man jetzt im Grunde genommen in Aktien macht, um dann in Zukunft Teile der Rente auszahlen zu können. Da dachte ich immer an dieses ganz alte Foto von Lindner mit der Kuhfellkrawatte, wo er so totaler, im Grunde genommen so eine Art früher irgendwo zwischen Karl S. und Hoss und Hopf. Und dann wollte ich eigentlich nur drunter schreiben, würden sie diesem Mann ihre Rente anvertrauen?
Nein.
Und das, was ihr, Und das, was ihr sagtet, fand ich so witzig, weil der DAX ist ja derzeit auf einem absoluten Rekord hoch, aber der DAX ist natürlich eigentlich, er sagt ja wenig über den aktuellen Zustand aus.
Ja.
Er ist ja immer ein wenig Mambo-Jumbo und ja auch extrem erwartungsbasiert. Und wenn man, also wenn man an einem Tag wie in dieser Woche dann sagt, so jetzt steigen wir ein auf dem Höchststand, dachte ich, also da muss ich sagen, da könnte ich mich auch von Boris Becker beraten lassen, wenn es darum geht, das wäre auch okay. Aber nur um ein letztes nochmal zu sagen, das haben auch klügere Leute von mir auch schon formuliert, das kann ja nicht aufgehen. Das ist doch aber allen schon seit Jahrzehnten auch klar, dass das nicht aufgehen kann. Früher haben die Leute nach 65 Jahren, dann haben sie 2 Jahre ihre Rente genossen, dann hatten sie eine Staublunge oder ein faules Bein und dann hatten sie den Anstand zu sterben. Allen nicht länger auf der Tasche zu liegen. Jetzt sagt der Opa mit 93, du, ich habe mich nochmal verliebt, ich ziehe nach Rio. Also das ist ja alles, also das ist natürlich aus privaten Gründen wunderbar, aber also was die Kasse, also die Leistungsnehmer angeht, es ist halt einfach, der Topf bleibt in etwa gleich groß oder wird sogar kleiner und diejenigen, die sich daraus bedienen, werden einerseits immer mehr und das auch noch immer länger. Also dafür muss man ja jetzt nicht Dirk Brockmann sein als Modellierer, um zu wissen, das wird nicht ewig aufgehen.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass die Klimakrise vielleicht einfach von Gott geschickt wurde, damit klar ist, dass wir gar keine Rente bekommen. Das heißt, ihr könnt das noch machen hier so, die nächsten 20 Jahre. Zahlen wir das noch und jede Schuldenbremse wird eh gelockert werden in 10 Jahren, weil es ist so viel Krise und so viel Fluten, da ist auch völlig Scheiß drauf, weil das dann eh alles vorbei ist. Aber ja, ich glaube, ich muss sagen, ich fand es gut, dass irgendwas mal gemacht wurde, auch wenn es jetzt dieses FDP-Modell ist, aber in 5 Jahren haben wir trotzdem ein Leck und das ist nicht nur 60 Milliarden, aber ja, egal, Positivität.
Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
Wir können Robert Habeck nicht so ganz aus der Verantwortung lassen. Die Versorgung ist gefährdet. Bundesrechnungshof rügt Ampel für Energiepolitik. So zitiere ich T-Online. Der Bundesrechnungshof hat der Ampelregierung vorgeworfen, mit ihrer Energiepolitik die Stromversorgung zu gefährden. Die sichere Versorgung ist gefährdet, der Strom teuer, während die Bundesregierung die Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft, Natur und Umwelt nicht umfassend bewerten kann. Das sagte der Präsident des Bundesrechnungshofes Kai Scheller am Donnerstag. Ja, das ist natürlich, also ist jetzt auch nicht so richtig toll für Habeck, weil man hatte sich das ja eigentlich anders vorgestellt, aber auch da hat man im Zusammenhang mit der Transformation offensichtlich auch wieder nicht so richtig gerechnet.
Ja, es geht hier vor allen Dingen nicht nur darum, dass wir irgendwelche Windräder aufstellen, sondern auch die Stromnetze dafür dementsprechend ausbauen und die anbinden. Ne? Also sozusagen das, die komplette Infrastruktur. Natürlich hat Habeck wirklich viel anderes zu tun gehabt die letzten 2 Jahre und ist natürlich auf föderaler Ebene, Stichwort Bayern, ne? Wie viele Windräder haben sie aufgebaut, ist man davon natürlich auch ein bisschen abhängig, aber ich finde es schon krass, dass man sich zumindest nicht auf dieses Projekt, und das war ja echt eines der Dinge, was Habeck im Wahlkampf und auch kurz nach seinem Amtsantritt sehr propagiert hat, dass man da nicht zumindest so hinterherkommt, dass der Bundesrechnungshof einen nicht rügen muss. Das ist schon ein bisschen peinlich.
Ja, das ist wirklich nicht sehr, sehr schön. Es wird auch weiter zitiert. Also klar, ne, der Netzausbau hinkt um 7 Jahre hinterher, aber vor allen Dingen der Ausbau der Netze werde zudem teurer, was die Regierung nicht transparent mache. Bis zum Jahr 2045 fielen allein für den Ausbau der Stromnetze Investitionskosten von mehr als 460 Milliarden Euro an. Dies werde Energie weiter verteuern, obwohl die Preise für Strom in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen seien. Ja, und das ist natürlich alles nicht sehr gut. Da gehen auch schon wieder so, geht das Geraune los, dass man sich auch da wieder massiv verrechnet hätte. Da ist dann teilweise irgendwie von 100 Milliarden die Rede. Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt auch nicht verifizieren an dieser Stelle. Aber im Zusammenhang damit ist es natürlich wirklich nicht besonders gut, wenn der Bundesrechnungshof sagt, Leute, das haut nicht ganz hin und ihr seid auch zu langsam.
Ja, aber vor allen Dingen ist das wieder ein Projekt, wo ich denke, das wäre rein kommunikativ ein voll gutes Argument zu sagen, dass man die Schuldenbremse lockert, weil es hier einfach um Investitionen geht, die getätigt werden müssen. Es tut mir leid. Ich will jetzt nicht irgendwie die linke Rüge hier spielen, aber das sind halt so Dinge, die langfristig dafür sorgen, dass man wieder aus diesem, wir müssen uns an anderen Geld bedienen, Schlaufe rausholt. Ne? Und ich glaube, da haben Habeck und Scholz eigentlich eine ganz andere Position, um das zu kommunizieren, weil es in der Bevölkerung definitiv mehr Verständnis dafür gibt, wenn man das erklärt. Aber sich da immer wieder so, oh Gott, nee, Schuldenbremse kommen, wir haben uns jetzt so viel mit der FDP gestritten, wir müssen jetzt erstmal ein halbes Jahr ohne Streit auskommen. Das wird auf lange Sicht, nicht funktionieren.
Ja, DJ Schuldenbremse macht er, während wir reden ja eigentlich schon wieder Stress und sagt, was hat er jetzt mit dem Haushalt, was hat er denn diesmal wieder?
Ja, der Haushalt steht ja zwar, aber das Finanzministerium unter Lindner möchte für das erste Halbjahr nur 25% der Mittel für den KfT freigeben, also ein Viertel. Es soll sich, Zitat, um eine vorläufige Vorsorgemaßnahme handeln. Das wird Habeck wahrscheinlich nicht so freuen und ich glaube, unsere halben Träume von Schuldenbremse und Habeck traut euch, das kann man dann auch wieder schön einpacken an der Stelle.
Ja, und ich meine, genau das, was du sagst. Also der Oberbegriff Transformation ist an dieser Stelle ja auch wie eine, noch nicht mal dunkle Wolke, kann auch eine helle Wolke sein, je nachdem, wie man es begreift, aber über uns. Und an die Schuldenbremse muss ich an der Stelle natürlich auch denken. Und ich glaube, sie ist auch den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, weil jeder fährt ja jeden Tag irgendwie Straßen entlang oder über Brücken, die dann gesperrt und saniert werden. Jeder sieht doch auch, was zu tun ist.
Ja, und honestly, also ne, Gott hab ihn selig, Wolfgang Schäuble, ne, aber die schwarze Null-Ära, geprägt von dieser alten CDU Kriege, it's over. Ne? Wenn man schon eine Ampelregierung hat, dann muss man sich nicht, da kann man auch die Denke der Leute ein bisschen verändern, ne? Nachhaltig sein. Das schafft man dann auch mit Worten.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Lauterbach will bei TikTok durchstarten und der AfD den Kampf ansagen. Das
geil.
Das berichtet der Westen. Ja, also klar, ne, 20 Millionen, fast 21 Millionen Menschen in Deutschland nutzen die App TikTok. Besonders bei Jugendlichen ist die Plattform für kurze Videos sehr beliebt. Und Lauterbach will jetzt nachziehen. Also er sagt, was wir eigentlich machen, und zwar in einer Sprache, die sie verstehen. Also das Thema, also Risiken von Cannabis und die verbesserten Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, wenn es sie denn gibt. Und er sagt, und da hat er natürlich recht, wir dürfen einflussreiche soziale Medien nicht der AfD überlassen, denn die sind da ja sehr, sehr erfolg- und einflussreich. Und was bedeutet das jetzt für die Bundesregierung? Der tanzende Scholz in der im Kleiderschrank?
Da muss ich mal kurz hier, ich hatte ja Frau Strack-Zimmermann vor kurzem mal hier und die hat ja gesagt, sie hat diese China-App von ihrem Handy gelöscht, obwohl sie auf dem FDP-Kanal stattfindet, auf TikTok.
Ja. Sie kommuniziert nur noch über WebEx jetzt.
Ich finde, dass Lauterbach muss jetzt nicht reißen, aber es ist genau der richtige Impuls, irgendwie virale Clips und irgendwie Hype, um solche Leute demokratisch dann aufzubauen, hilft natürlich schon, weil sie gewisse Teile des Algorithmus dann besetzen und irgendwie vielleicht andere Jugendliche, die sonst immer nur Maximilian Krah zuschauen, wer sagt, du bist ein Mann, vielleicht ersetzt mit, du kannst jetzt auch Cannabis rauchen. Und deswegen begrüße ich das, glaube aber nicht, dass Lauterbach eine Generation politisieren wird.
Nein, und übrigens, wenn einer viral geht, dann natürlich der Corona-Papst. Ne?
Ja.
Das ist auch völlig klar. Das ist, versteht sie doch wohl von selbst. Ja, ich find's generell gut, weil das ist ja eben nicht nur eine App für lustige Tanzvideos, sondern sie wird ja wirklich als Informationsmedium genutzt. Das heißt, man muss ja nicht immer wie Emilia Fester machen, dass man im Grunde genommen durch die Bundestagskuppel da tanzt, sondern man kann ja auch wirklich substanziell, ja, ist ja schön, weißt du, ist ja auch toll, wenn man sich freut und sagt, Mensch, ich tanze jetzt, weil welches Gesetz auch immer, ich tanze mir quasi die Begeisterung über die Abstimmung aus dem Leib. Stellt sich die Frage, was passiert eigentlich mit Strack-Zimmermann, wenn nächste Woche der Taurus-Antrag der Union durchgeht mit den Stimmen der FDP und Teilen der Grünen? Was macht Strazi dann für ein Video, ne?
Ja, vielleicht tanzt sie auf dem Taurus. Naja, aber es gibt durchaus Videos, also du hast gerade eben ja Feste angesprochen, es gibt durchaus auch nicht FDPler oder Unionler, die mit linker Politik auch was reißen, nämlich Heidi Reichenegg von den Linken.
Ja.
Die ist sehr clever und macht sehr lange Erklärvideos, wo sie sogar detailliert sagt, was die jetzt nicht mehr linke Fraktion für Anträge stellt und die Bundesregierung überprüft. Und die Leute finden das richtig gut. Die ist fundiert, die erklärt es schnell, aber ausführlich. Und das finde ich halt, also das funktioniert halt auch. Und ich glaube, dazu kann man Parteien auch ermutigen. Also vielleicht sollte Lauterbach auch mal irgendwas aus seiner Politik erklären auf eine lustige Art und nicht nur mit Cannabis oder Emilia Fester tanzen.
Ja, aber dafür hatte Lauterbach doch jahrelang Lanz.
Ja, gut. Aber wir müssen das ja transferieren auf die andere App da für die jungen Leute. Ja. Oder gucken die auch Lanz?
Ich weiß, ich glaube nicht.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, jetzt wird's richtig gefährlich. Trümmerteile rasen, ich muss es anders sagen, Trümmerteile rasen auf die Erde zu. Oh mein Gott, das müssen Sie jetzt wissen. Und der Fokus berichtet. Ja, heute ist es soweit. Ein ausrangiertes Batteriepaket der ISS hat 3 Jahre lang die Erde umkreist und tritt es bald in die Atmosphäre ein. Einzelne Trümmerstücke könnten die Erdoberfläche erreichen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnt. Und jetzt erklärt Fokus, was man wissen muss. Wir sagen es auch ganz kurz, es ist so, der Einschlag, mit dem ist zu rechnen zwischen 16.49 Uhr und 19.50 Uhr. Also nehmen Sie sich heute irgendwas vor, wo Sie vielleicht im Keller oder so sind. Das könnte auf jeden Fall helfen. Und ich will noch kurz erzählen, also betroffen könnten sein Baden-Württemberg, Bayern, super, Brandenburg, ja, Hessen, Niedersachsen, sehr, sehr gut. Nordrhein-Westfalen, finde ich schade. Wobei, also Teile von Köln sehen so aus, als wäre es da schon. Aber das ist ein anderes Thema. Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Niki hatte gestern eine Nachricht der Warn-App Nina. Ich nicht. Hat sie die möglicherweise bei mir deinstalliert, weil sie...
Ich habe das schon verdrängt, dass das existiert.
Ja, wie, du, was hast du verdrängt? Die Warn-App oder die Trümmerteile?
Die Warn-App,
also,
natürlich.
Also du, es scheint dir alles völlig egal zu sein.
Ja, ich habe... Nein, aber sowas... Ich denke mal so, hä, okay, also die wissen, dass es kommt. Die sagen einfach 70 Bundesländer.
Mhm. Das ist richtig.
Okay, wie random. Okay, wo soll ich denn jetzt hin? Welches Bundesland steht denn da nicht? Soll ich nach Hamburg gehen? Gehen wir alle nach Hamburg für einen Tag? Also, was passiert denn dann?
Ja.
Das heißt, es könnte rein theoretisch einfach hier, da wo ich wohne in Köln, das hier hinfallen und ich sterbe dann.
Das könnte,
damit kommen wir alle klar. Ja gut, dann was soll ich denn jetzt noch machen?
Na, kannst du eigentlich nichts machen, aber es wird also höchstwahrscheinlich nichts passieren. Es wird irgendwo angeblich, wer hatte das gesagt, Ulrich Walter, habe ich in einer Schalte gesehen, der sagte, da wird wohl nichts passieren, das Ding geht auf irgendeinem freien Feld runter oder so. Also wenn es in Bayern runtergeht, macht es noch nicht mal ein Windrad kaputt. Also es ist dann im Grunde genommen, da wir wünschen, also auch für den Instagram-Auftritt von Markus Söder drücken wir alle die Daumen, auch in deinem Interesse und auch im Interesse von Markus, dass das Ding in Bayern runtergeht.
Endgültig zu weit gegangen.
Die skurrile Meldeakte des Anzeigenhauptmeisters Niklas. Ja, er rief die Polizei, weil der Nachbar staubsaugte. So berichtet die Bild-Zeitung. Also, ich kenne mittlerweile den Ort auswendig, Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt. Und da ist dieser Niklas Matthei oder Matthei. Und der
Matthei,
siehst du, da spricht. Bitte übernimm. Jasmin, übernimm sofort.
Nee,
hat es mit dem Mann auf sich?
Nee, ich war wirklich in einem dunklen Rabbit Hole mit meinem Mann zusammen. Wir haben uns jedes Video angeguckt, jede Reaction, sogar von fucking hier Montana Black. Also wirklich, wir sind ins tiefste Internet vorgedrungen. Es war wirklich sehr schlimm. Dieser Mann, eigentlich habe ich eher gedacht, wir haben heute schon die News, dass er irgendwo verprügelt wurde von irgendwelchen Leuten, weil das, was der Typ tut, seinen Nachbarn anzeigen und da durch die Straße fahren mit seinem Polizei-Zeichen, weil er nennt es natürlich nicht Polizei, weil er darf das nicht, sondern er hat ein kleines Zeichen, da steht Polizei drauf und in seinem gelben Neonanzug, in seinem kleinen Helm und dann legt er sich einfach mit Leuten an und ruft dann die Polizei, wenn die das nicht okay finden, wenn er das Falschparken gerade aufschreibt. In seiner
Moment, aber er hat da muss ich jetzt sagen, er hat schon 4000 Anzeigen geschrieben, ehrenamtlich. Und
ehrenamtlich ist ein schlimmes Wort im Kontext, das weißt du schon, ne?
Ja, ich weiß. Er ist ja, also entschuldige bitte, aber es ist jetzt nun auch einfach so und da muss ich jetzt auch mal für Niklas Partei ergreifen, ja. Also hier zum Beispiel Zitat, einmal hat er die Feuerwehr gerufen, weil ein Ast auf der Straße gelegen hätte. So erinnert sich der Bürgermeister. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass dort ein Zweig lag, den die Einsatzkräfte mit dem Fuß von der Straße. Ja, aber da hättest du doch jetzt mal deinem E-Scooter herfahren können. Dann liegt der Zweig da. Ab einem Durchmesser von 0,8 Zentimeter ist so ein Zweig auf dem E-Scooter eigentlich schon fast eine Todesfalle. Also, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Es ist auch so, ja, es hat mal ein Nachbar in der Ruhezeit am Nachmittag Staub gesaugt. Ja, das ist wahr, das stimmt. Aber es kann ja teilweise auch je nachdem, wenn man Klickparkett hat oder so, es kann ja auch auch wirklich eine bestialische Ruhestörung sein. Also da muss vor allen Dingen, wer hat ja in der Wohnung noch den Fahrradhelm auf, also die Vibrationen, die lenken ja über den Helm im Grunde genommen den Krach direkt auf die Hirnrinde. Das muss man auch mal ein Stück weit aus seiner Perspektive sehen. Also ich, das gefällt mir eins noch. Einmal fuhr er mehrere Runden mit dem Rad im Kreisverkehr, nur um darauf zu warten, dass ihm mal ein Autofahrer die Vorfahrt nimmt und er ihn anzeigen kann.
Nee, da wirklich, da kommt mein innerer Kenneck einfach raus. Da kriege ich richtig krasse Aggression. Sollte der Typ mal neben mir sein?
Ja.
Also ich bin ja kein Fan von Gewalt, aber also ich würde mich so krass mit dem anlegen. Ich glaube, ich würde auch so böse beleidigend werden. Es tut mir leid. Das ist irgendwie, du hast übrigens eine gute Sache vergessen.
Ja.
Dass die Feuerwehr rausrücken musste, weil er einen piependen Rauchmelder gemeldet haben soll.
Ja.
Aber es war ein entkernter Wohnblock, wo ein Abriss hätte stattfinden sollen. Und es gab keinen Qualm und auch keinen Rauchmelder.
Oh,
also es ist auch wirklich, das ist ja fast schon Missbrauch von 112. Tut mir echt leid. Es gibt Leute, there are people dying, würde jetzt die Kourtney Kardashian sagen.
140.000 Euro sind bereits in Gräfenhainichen in die Stadtkasse gespült worden über die Anzeigen. So, und wenn wir, und ich sag's nochmal ganz deutlich, und das hat er ja auch vor, er zieht ja schon durch ganz Deutschland, wenn Niklas Mattei, wenn wir den auch in anderen Bundesländern sehen, dann kriegen wir aber die Kohle von dem gestrichenen Klimatransformationsfonds aber ganz schnell über Anzeigen wieder rein. Also Robert Habeck, Christian Lindner, die setzen auf den Mann. Und du bist die ganze Zeit, du hängst dich da an so Petitessen auf. Teilweise rufst du sogar zu Gewalt gegen ihn auf.
Nein, ich bin überhaupt
also mehr
nicht.
Als entsetzt.
Nein, wirklich nicht. Ich meine, man muss sich auch lassen, er zeigt sich ja auch selber an. Er ist nämlich in einem Spiegelclip.
Ach, das
hat er noch. Hat er sein Fahrrad umgeschmissen, ein anderes Auto gestreift. Dann hat er selber die Polizei gerufen und gesagt, dass er das umgeschmissen hat. Und dann wurde er, hat er eine Ordnungswidrigkeit begangen. Das war schon, muss man sagen, er ist auch selbstkritisch an den richtigen Stellen.
Also ich muss sagen, ich wünsche mir in diesem Deutschland, ich wünsche mir eine Art Royal Rumble, ein Celebrity Deathmatch. Derzeit bestehend aus Niklas Mattei, Klaus Weselski, dann hier, wie heißt der Verdi-Chef, den habe ich will immer Bzirske sagen, aber der ist es ja schon seit Jahren nicht mehr. Aber du weißt, wen ich meine. Und hier Ruckwied von den Bauern, den hätte ich auch gerne dabei. Und vielleicht noch Wolfgang Grupp, der dann von hinten mit dem Klappstuhl kommt. Und dann also. Aber ey, ohne Scheiß, ich stelle mir gerade vor, also es ist ja fast ein bisschen schade, es ist jetzt 4 Jahre auf den Tag, fast her, dass uns Corona richtig ereilte. Was meinst du, was der für Anzeigen geschrieben hätte? Wenn da einer irgendwo auf einer Parkbank gesessen hätte. Ne? Oder wie Thilo Jung damals Leute im Frühjahr 2020 auf Picknickdecken fotografiert hatte und bei Twitter eingestellt hat, als quasi als Abstandshaltegebotbrecher. Das waren also wirklich absolute Highlights des Zwischenmenschlichen. Da muss ich sagen, das hätte ich gerne erlebt. Eher auf dem Rodelhügel in Sachsen, wo hinter jedem Einzelnen auf so einem Polizvieh hinter. Das wäre schön gewesen, aber das werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Aber wo wir uns natürlich total einig sind, ist, bitte, macht aus diesem, wie soll man ihn nennen, besonderen jungen Mann, aus diesem verhaltensauffälligen Juwel des Ordnungshütens, macht da bitte keinen zweiten Drachenlord draus. Lasst ihn einfach in Ruhe. Amüsiert euch über den Schmerz. Ich weiß, dass du das auch nicht gemacht hast. Das weiß ich. Ich meine nur, weil es ist halt wirklich leider, und das ist ja so eine bittere Pointe, anstatt dass man einfach lacht über diesen Schwachsinn oder ihm halt ein bisschen auch den rechtlichen Rahmen für diese Taten entzieht, geschieht natürlich das, was immer passiert. Und dann macht man so einen zweiten Drachenlord daraus und dann stehen da plötzlich da 4000 Arschlöcher bei ihm vor der Haustür. Wobei, der zeigt er halt einfach alle an. Ne?
Ja,
so. Hätte, der sagt, schön, die dass Frage ihr gekommen ist, seid. Ich wollte eh heute noch zu euch.
Nee, die Frage ist, hätte es überhaupt dieses Video gebraucht? Also er will ja auch unbedingt das Guinness Buch der Rekorde. Vielleicht sollte ihm mal ganz lieb jemand sagen, dass das nicht so eine gute Idee ist. Also ich hoffe wirklich, ihm passiert nichts und er findet auch einen anderen Sinn in seinem Leben, der dafür sorgt, dass Leute nicht wütend auf ihn sind.
Finde ich ein hehres Ziel und vielleicht wünschen wir ihm auch irgendeinen liebenden Partner oder Partnerin, die ihm sagt, pass auf, bleib doch einfach mal zu Hause. Wir gucken heute Netflix, gucken schön Tiger King. Irgendwie sowas.
Woanders ist es auch beschissen.
Das machen wir noch. Das harte Luxusleben der Spielerfrauen. Es gibt eine Doku-Serie Married to the Game. Und in der Süddeutschen gibt es einen schönen Text von Michael Neudecker darüber. Also es geht um die sogenannten WAGs, also Wives and Girlfriends, also Spielerfrauen, Vulgo, sagt man in Deutschland. Und es gibt ein Doku über diese Spielerfrauen, die in erster Linie verheiratet oder zusammen sind. In den 6 Teilen sieht man sie als Frauen der Spieler von Manchester City, unter anderem Ilkay Gündoğan. Und da gibt es auch einen Spieler, Riyad Mahrez. Der ist dann von Manchester City nach Saudi-Arabien gewechselt. Und diese Episode fand ich besonders amüsant, denn Taylor Ward, die Frau von Riyad Mahrez, ist ein ehemaliges Model, lebte ihr Leben lang immer in Manchester, Zitat, und man beneidet sie nicht unbedingt um ihr neues Leben, Zitat, in Saudi, trotz eines Hauses, das so groß ist, dass es einen eigenen Lift hat. Sie hatte wohl mit den Leuten vom Hotel während des Umzugs gesprochen und hat gesagt, ja, wie verhält man sich denn hier in Saudi-Arabien, wenn ich da unten zum Pool bin? Was soll ich tragen, wenn ich mit meinem Baby am Pool bin? Wie weit soll ich meinen Körper bedecken, wenn ich ins Wasser gehe? Und dann sagte der Hotelmanager, da machen Sie sich überhaupt gar keine Sorgen. Der Pool ist nur für Männer erlaubt. Das finde ich, ist doch tröstlich. Die Geschichte geht quasi gut aus. Ne?
Ja, ist das jetzt Anti-Frauentag, wenn ich sage, in einem anderen Leben hätte ich mir auch vorstellen können, einfach Spielerfrau zu sein und gutes Essen zu kochen?
Nein.
Nee, das ist ja dann wieder, ich owne dann wieder meine eigene Entscheidung, ne?
Ja, absolut. Also am Frauentag muss man natürlich immer doppelt vorsichtig sein, weil das natürlich sehr schnell in einen kontrafeministischen Exkurs abdriften kann. Aber es ist nun einmal, wie es ist. Und es scheint unterhaltsam zu sein, so ein bisschen wie Dschungelcamp ohne Maden, mit ein bisschen mehr Bling-Bling. Natürlich mit dem ganzen Wahnsinn, den der Profifußball so mit sich hat. Aber das, was du sagst, ist natürlich völlig richtig. Klar, wenn du dich dafür entscheidest und du sagst, das ist meine Form der Lebensgestaltung und es gefällt mir, dann ist natürlich auch das ein, wie ich finde, sehr feministischer Angang. Oder man macht es wie legendäre deutsche Spielerfrauen, Gabi Schuster, Martina Effenberg oder Bianca Ilgner, die in den 80ern und 90ern die Bundesliga in Atem hielten, weil sie nämlich ihre hochtalentierten Manager wirklich ausgesprochen professionell gemanagt haben, dass also die halbe Bundesliga gekotzt hat vor Wut, weil sie einfach so viel rausgeholt haben. Also so kann man es natürlich auch machen. Auch nicht schlecht.
Das stimmt.
So enden wir versöhnlich.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Hunde, die letzten Freunde der RAF. Die gefasste Ex-Terroristin Daniela Klette hatte einen. Auf den Fahndungsfotos nach ihrem Komplizen sehen wir den Terroristen Burkhard Gardeweg mit 3 Hunden. Sind die RAF-Terroristen tierlieb geworden? Tierlieb war Hitler auch. Ich glaube, ohne Hunde hätten die Terroristen auf der Flucht nicht überlebt. Selbst der Kaltblütigste braucht Nähe. Ein Hund, das ist das Wichtigste, kann nicht sprechen. Ein Hund verrät mich nicht. Mit einem Hund bin ich nicht allein. Die Hunde wissen nichts von mir. Es heißt, Hunde sind die besten Freunde der Menschen. Es fällt auf, dass so viele Obdachlose Hunde haben. Ja, man muss es wirklich sagen, es ist das Letzte, was sie haben. Die RAF, kann man jetzt sagen, ist auf den Hund gekommen. Was ich den Hunden raten möchte, ist: Lauft jaulend weg. Sie haben Maschinengewehre, Bomben und ihr habt nur eure treuen Augen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ich muss zugeben, das Ende habe ich nicht kommen sehen.
Ich auch nicht.
Hat mich überrascht.
Oder? Ja.
Also weiß man ja, dass gerade Terroristen dann ja auch mit ihren Maschinengewehren und Bomben auf die eigenen Hunde losgehen. Das weiß man ja.
Ja, aber du weißt ja, dass Markus und ich immer sehr tierlieb sind, außer zu Egbert, ne? The Legend.
Ja,
deswegen, du kennst ja meine Meinung dazu.
Ja, selbstverständlich. Ja, ich weiß. Markus ist ja mit den Nerven immer noch runter wegen Egbert. Da ist er so richtig drüber hinweggekommen, ist er ja nie, ne?
Nee, das merkt man jede Folge.
Ja, das sehe ich auch, ja. Naja, liebe Jasmin, ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir einen schönen Restfrauentag und verweise noch kurz auf den Kölner Treff. Der ist heute Abend mit Sophie von der Tann, Amira Pocher und Uschi Glas unter anderem, auf die ich mich ganz besonders freue. Uschi Glas, bin gespannt, haben sie noch nie persönlich kennengelernt, bin mal gespannt, was sie so zu erzählen hat. Die hat, glaube ich, auch so eine ähnliche Nähe zu Söder wie du, aber das werden wir klären.
Das klingt sehr geil, das sind ja alles Frauen, das heißt, man kann sich auch schön am Frauentag damit hinsetzen.
Sind ganz eindeutig Frauen, die anderen drei, die kommen, sind auch Frauen, unter anderem Amelie Fried und Pauline, ihre Tochter.
So, geil. Ne?
Ja, wird super. Freue ich mich sehr. Und dir wünsche ich einen schönen Freitag. Allen anderen auch.
Ich wünsche
auch
einen gesegneten Frauentag.
Ja, vielen Dank. Ich werde relativ schnell in dieser Runde auffallen. Durch einen höheren Testosteronanteil. Aber der nimmt im Alter ja kontinuierlich ab. Gib mir noch 2 Jahre, dann macht man dich da gar nicht mehr aus. Also, vielen Dank.
Thank you.
Schönen Tag, Jasmin. Always a pleasure.
Yes.
Bis denn.
Ciao.
Tschüss, tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.